So, es ist wieder Zeit für den Traders Talk am letzten Freitag des Monats, dem 28. Januar 2022. Ich hoffe, euch geht's allen einigermaßen gut, trotz dieser, ja, nicht wirklich spaßigen Börse. Es ist wirklich sehr, sehr brutal. Das Krasse ist, ich glaube in Zukunft, ich sollte den ganzen Januar von der Börse fernbleiben, denn vor einem Jahr habe ich mich in die Nesseln gesetzt mit diesen ganzen Meme-Stocks, mit GameStop und Co. Da ist, glaube ich, jetzt Jahrestag. Dieses Jahr mit vielen anderen Aktien, die zwar nicht ins Unendliche steigen, sondern gefühlt ins Unendliche fallen. Darauf werden wir gleich natürlich nochmal genauer eingehen. Einmal auf den Markt, auf einige Aktien. Ich habe ein paar Aktien mitgebracht, die sich auch sehr stark halten. Dann natürlich auf massiv verkaufte Aktien, auf die Fed-Sitzung nochmal, die Apple-Zahlen, Robinhood und so weiter und so fort. Bevor es losgeht, kurzer Disclaimer. Das ist alles hier nur unsere Meinung und natürlich keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Ihr entscheidet immer selber und ja, genau, seid für euer Handeln selbst verantwortlich. Genau, Servus Marc, sage ich dann erstmal. Ne? Dir geht's, glaube ich, ein bisschen besser als mir, weil du warst ja eigentlich immer noch weiter zurückhaltend. Ich war ein bisschen zu aggressiv und dachte, wir sind in der Übertreibung. Waren wir auch. Die Übertreibung am Montag wurde schön zurückgebounced, aber mittlerweile, wir stehen schon wieder an der Kippe irgendwie, habe ich das Gefühl, oder?
Ja, grüß dich, Michi. Es ist ein heftiges Umfeld. Ich finde es wirklich auch krass, mit welcher Brutalität teilweise die Aktien eben weiter in den Boden gerammt werden. Vor allem dann letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Dann gab es diese finale Entladung am Montag. Das war für mich der erste Tag, um mal wieder ein bisschen aktiv zu werden, weil da hat man eben gesehen, es war in Einzelaktien teilweise wirklich Panik vorhanden. Upstart beispielsweise noch bei -18% und auch Aktien, die über die Tage im Voraus einfach auch schon ordentlich Federn gelassen haben, oft über 20%. Die haben da nochmal zweistellig auf den Deckel bekommen. Und das ist einfach das beste Umfeld, um ja den Markt auf Rebounds anzutesten. Und die Indizes, ich meine, wenn man jetzt mal schaut, 1, 2, 3, 4, 5 Tage. Der S&P hat in 5 Tagen knapp 9% verloren. Nasdaq geht Richtung 10%. Am Montag waren es im Index dann Nasdaq bei -5, S&P bei -4%. Also im Endeffekt, da war wirklich dann auch mal Panik vorhanden. Angst war zu spüren. Und das ist für uns Trader natürlich immer ein willkommenes Umfeld, um hier dann auch mal in das besagte fallende Messer hineinzugreifen. Der Bounce kam. Die Indizes haben mal wieder einen crazy Tag aufs Parkett gelegt. Die Verluste wurden komplett wieder aufgeholt. Ja, man kann sich's kaum vorstellen. Aber was ich jetzt wiederum krass finde, trotz dieser Intensität, was da abgegangen ist an dem Tag, wie schnell dann doch jetzt aber auch diese Erholungsbewegungen sowohl im Index als auch in den Einzelaktien schon wieder zum Erliegen gekommen ist. Ja, die gewisse Werte haben schon wieder neue Tiefs markiert. Der Russell als Index gestern auch schon wieder das Tief von Montag rausgenommen. Und es mahnt eben weiterhin zur Vorsicht, weil normalerweise solche massiven Umverteilungen, da hast du erstmal deutlich mehr Leichtigkeit nach oben über 2, 3 Tage und die ist relativ schnell wieder abgeflacht. Also es war dennoch sehr, sehr anspruchsvoll am deutschen Markt sowieso, weil die Werte bei Kursverlusten größer 10% aus dem Handel gegangen sind und sich innerhalb der Haupthandelszeiten eben auch schon keine Rebounds eingestellt haben. Das heißt, da musste man dann auch schon wieder sein Risiko managen, dass man da halt auch nicht Gefahr läuft, ja, noch weiter unter die Räder zu kommen, wenn die Amis eben noch mal weiter runterdrücken. Dann kam die Erholung mit Verzögerung, eigentlich eher aus dem Nichts heraus
Ja,
vor der
das ist.
Notenbank-Sitzung. Ja, also auch wieder ganz krass, wo man denkt, okay, gerade jetzt vor diesem wichtigen Ereignis geht der Markt schon wieder so ein bisschen ins Risiko rein. Also teilweise ist es gerade einfach, man merkt, die Anspannung ist mega groß. Und wenn man nicht gerade an solche Extrempunkte kommt, ist man weiter am besten aufgehoben, einfach mit viel Cash und einer passiven Haltung, weil ich verweise eben auch immer wieder gerne auf das Big Picture. Wir hatten zwar letztes Jahr schon, sage ich mal, nach Q1, dass diese Meme-Stocks, diese Zukunftsaktien oder nee, vor allem die Zukunftsaktien, Katie Woodstocks etc., die wurden ja da schon rasiert. Die Indizes an sich wurden oben gehalten durch die Big Caps. Jetzt sieht man eben zunehmend, dass die auch unter Druck geraten. Und wenn man sich einfach mal im großen Bild schaut, wir sind halt auch brutal weit fortgeschritten in dieser Horstbewegung. Ich kann es eben immer nur wieder betonen. Börse ist eben keine Einbahnstraße und vor allem eben die Bewertungen wachsen nicht in den Himmel. Und ich finde, was wir jetzt sehen, ist einfach eine ganz gesunde Bereinigung. Ja, und bei gewissen Aktien, Klar, die haben sich jetzt vom Hoch schon mehr als halbiert oder 80% abgegeben. Aber wenn man halt mal schaut, eine Cloudflare beispielsweise, die hat immer noch ein Kursumsatzverhältnis von über 40. Ja, also klar, wenn man auf den Chart schaut, hat die ordentlich Federn gelassen. Aber letztendlich, wenn sie sich halbiert, wäre sie zum Beispiel immer noch nicht wirklich günstig. Und das ist eben das große Risiko, vor allem bei den Aktien, die immer noch sehr hohe Bewertungsmultiples haben. Da ist meiner Meinung nach auch immer noch Fleisch dran. Das sieht man ja auch. Das sind die Leidtragenden in dieser aktuellen Phase. Dann hatten wir die Notenbank-Sitzung jetzt am Mittwoch. Was ist rausgekommen? Im Endeffekt, Paul nimmt, oder auch die Notenbank selber, nimmt die Inflationsrisiken ernst. Die erste Zinserhöhung im März ist beschlossene Sache. Insgesamt 2022 dürfte das Jahr des Zinserhöhungszyklus bleiben. Aber es bleibt eben offen, wie viele Schritte kommen werden. Das lässt man sich natürlich auch offen, wenn man jetzt auch mal schaut, was machen die Energiepreise, was macht Öl. Das ist ja auch ein sehr starker Druck auf diese Thematik, was macht der Arbeitsmarkt von dem, dann hat er gesagt, die Konjunkturen der Arbeitsmarkt hält er für stark genug, um eben auch eine ausgedehnte Zinserhöhungsphase einzuleiten. Und das sind eben weiterhin so ein bisschen die Risiken, vor allem bei diesen immer noch teilweise teuren Wachstumstiteln, die eben im Hier und Jetzt einfach nichts verdienen und wo wirklich alles anhand von Zukunftsereignissen bewertet wird. Aber eben teilweise jetzt auch die Dickschiffe kommen ins Straucheln, was aber auch nicht ungewöhnlich ist, wenn man sich einfach auch mal zum Beispiel eine Microsoft und andere Aktien im großen Bild anschaut. Ja, die sind einfach brutalst gelaufen. Die hatten, oder auch der Halbleitersektor insgesamt, das hat alles so ein bisschen über die letzten Wochen so eine Art Top-Bildung, hat sich seit Anfang November einfach manifestiert. Und jetzt beginnen eben die Trends zu brechen. Da spielt auch wieder sehr viel Psychologie natürlich mit rein. Herdentrieb, wenn der Schalter mal umgelegt wird, dann haben wir das Säbelrasseln in der Ukraine. Das ist in so einer Phase auch Wasser auf die Mühlen der Bären. Es ist einfach, wir hatten brutal gute anderthalb Jahre bezogen auf den Gesamtmarkt. Und jetzt ist einfach die Phase, wo man einfach mal so ein bisschen einfach sich rausnimmt aus dem Game, weil man auch sieht, man kann das Ganze nicht mehr vernünftig einschätzen. Heute zum Beispiel auch positive Nachrichten oder gestern Vacutech ordentliche Zahlen geliefert. Das waren alles Strohfeuer. Heute Morgen ein Buy-Rating für Jungheinrich. Die Aktie kommt kurz stark rein, wird brachial abverkauft. Das sind einfach weiter ganz klare bärische Tendenzen. Und wenn ich mir auch die Indizes so anschaue, das Risiko eben von der weiteren Blutwelle nach unten, das ist weiterhin wirklich stark vorhanden. Und gerade gilt es im Endeffekt echt, das Kapital zu schützen. Also jetzt gerade kann man fast nur verlieren. Ja, wenn man da auch meint, jetzt was mit der Brechstange zu erzwingen wollen. Und hey, Trading oftmals ist einfach langweilig. So ist es halt. Aber man muss eben wissen, wann es sich lohnt, wieder neue Risiken einzugehen und wann weniger einfach mehr ist. Also ich finde es gut, dass die Börsen zunehmend einfach zur Normalität zurückkehren. Und die große Frage ist natürlich, wie weit geht jetzt noch diese Bereinigung? In erster Linie halt im Tech-Sektor. Und ja, also bis jetzt bleibt alles bärisch.
Ja, wir sind jetzt aktuell year-to-date im Januar. Ich glaube, es wird der schlechteste Januar in der Nasdaq in der Geschichte mit minus 14,65%. Das ist schon ziemlich heftig mittlerweile. Ne?
War ja auch der schlechteste Auftakt seit 2008 in der Nasdaq.
Ja. Was denkst du, wie tief können wir noch gehen in den Indizes? Ne? S&P, so ein Bereich 4200 Punkte, eine wichtige Marke. Also so weit ist die jetzt auch nicht mehr weg. Jetzt rutschen schon wieder vorbörslich schon wieder ins Minus überall. Der Druck ist da. Ne? DAX jetzt auch mit dem Autosektor heute schwach. Gestern die Tesla-Zahlen, die ja eigentlich auch solide waren, das ist halt auch nochmal so ein Zeichen, wie der Markt aktuell drauf ist. Eigentlich besser als erwartet. Ausblick, ich glaube, die wollen 50% Umsatzwachstum haben. Können wir gleich nochmal kurz ein bisschen näher drauf eingehen. Aktie minus 11%. Ne? Selbst die Tesla-Fans oder Großaktionäre haben das gestern echt liquidiert. Das ist der absolute Wahnsinn, was da passiert.
Also, ja, aber das sind halt auch so Werte. Tesla, ja, schau dir an, wie die gelaufen sind. Und
Da ist halt wirklich Fleisch dran, ja. Da ist extrem viel Fleisch dran einfach.
In so einem Umfeld wie jetzt irgendwo, der Markt quasi oft das Haar in der Suppe förmlich sucht, das ist oft halt auch eine Steilvorlage dann für einen Abverkauf, wenn da ja nur das Kleinste eben.
Die einzige Sache, die einen noch positiv stimmen kann, ist, dass jetzt sowieso schon die Stimmung so am Boden ist, gefühlt, dass man sich fragt, wie kann der Markt überhaupt mal hochdrehen? Wir sind in Abwärtstrends gefangen, alles ist schlecht und wir haben so viele Baustellen, ja, wieso der Markt weiterfallen kann. Aber das ist ja grundsätzlich immer so an der Börse. Wenn es schlecht läuft, gibt es halt auch sehr viele schlechte Nachrichten. Es gibt in den USA so immer Umfragen unter den Privatanlegern, das ist vielleicht ganz interessant. Da ist ja meistens eher so die Tendenz, dass man eher bullischer ist als bearischer. Es ist ja klar, weil sonst würde man gar nicht an der Börse anlegen. Im Durchschnitt sagen immer alle zu 38%, sie sind bullish und zu 30% nur, sie sind bearish und der Rest ist neutral. Aktuell sind wir bei bullish nur noch 23% und bearish 53%. Das ist, glaube ich, das Höchste, was es gab bisher, vielleicht noch in der Corona-Krise, was stimmt, ich weiß es jetzt nicht genau, aber das ist halt auch schon so ein Zeichen, ne? Und die ganzen anderen Indikatoren, so Put-Call-Ratio und so, ja, das ist auch ziemlich am Anschlag. Der Volatilitätsindex ist sehr hoch, ne? Dieser CNN Fear and Greed, der ist zwar noch nicht am Anschlag, aber ist jetzt auch im Angstzustand. Das sind so die Sachen, wo man sagt, okay, aus Angst kann sich mal wieder eine Erholung ergeben, aber kurzfristig bin ich ehrlich gesagt jetzt auch eher sehr skeptisch, ne? Vor allen Dingen diese Kursbewegungen gestern auf die Zahlen. Also, das ergibt für mich auch manchmal wirklich einfach keinen Sinn mehr, was da passiert. Also, eine Landing Club minus 30% am Ende. Eine Teradyne war auch bei minus 30%. Eine Western Digital war bei minus 15% gestern nach Zahlen. Robin Hood hatte auch, glaube ich, teilweise minus 20% nach Zahlen. Ja, die Zahlen waren nicht gut und so, ne? Aber Robin Hood hat halt auch, glaube ich, jetzt mittlerweile 90% verloren vom Hoch. Ja? Das war, glaube ich, Katie Woods Meisterstück, dort bei $40 massiv zu kaufen. Und jetzt sind wir bei unter $10. Das ist wirklich, das ist einfach nur brutal. Ne?
Ja, 90% fast vom Hoch. Ich habe es gerade nachgeschaut. Richtig krass. 90%. August.
Ja, aber sie haben natürlich letztes Jahr auch massiv profitiert von den Meme-Stocks und so weiter. Ich habe mir sogar gerade eben mal die Zahlen so ein bisschen aufgemacht. Können wir mal ganz kurz reinschauen. Also, ich finde ja Robin Hood jetzt auf dem Niveau, kann man sich das langsam mal anschauen. Ich gucke gerade mal, was haben die für eine Marktkapitalisierung. Weil eins darfst du nicht vergessen, ne? Sie haben eine sehr, sehr interessante Zielgruppe als Kunden. MCAP nur noch 8,6 Milliarden, das ist ja bald Trade Republic, ist ja fast Trade Republic mehr wert. Ich glaube, die hatten ja auch schon, 4 Milliarden oder so oder 5, ich weiß gar nicht, als letzte Finanzierungsrunde. Also Monthly Active Users bei Robinhood. Im Hoch waren wir im zweiten Quartal 2021 bei 21,3 Millionen. Jetzt geht das natürlich noch so ein bisschen runter auf 17,3 Millionen. Allerdings ist die Anzahl der registrierten Nutzer sogar auch im letzten Quartal noch leicht gestiegen um 300.000, aber sie haben halt auch einen ordentlichen Churn mittlerweile, ja. Das Problem ist bei Trade Republic, die haben viele, da sind viele Zocker halt unterwegs, ne, mit Optionen, GameStop, Pipapo, da haben sich viele massiv verbrannt einfach und man hat ja gerade eben gesagt, die Stimmung bei Privatanlegern ist auf dem Tiefpunkt. Ich denke mal, viele haben da jetzt in Anführungszeichen die Schnauze voll und gehen jetzt raus, aber trotzdem, ne, werde mir das mal anschauen. Aktuell ist die Aktie jetzt auch im freien Fall. Gibt jetzt keinen Grund, hier jetzt direkt reinzugreifen. Man hat ja gesehen gestern, bei minus 10, minus 15% heißt nicht, dass die Aktie dann drehen muss einfach. Ne? Aber die bringen jetzt neue Produkte auf den Markt, hier ihre Krypto-Wallet und so weiter. Werde es mir mal anschauen. Sie haben aber natürlich auch wieder einen ordentlichen Verlust gemacht.
Und vor allem, sie haben mehr Verlust als Umsatz gemacht. Das ist halt auch mal eine Nummer, gell?
Ich glaube, das lag vor allen Dingen aber auch an diesen Mitarbeiteraktienprogramm und so weiter. Das war ein Großteil des Verlusts, kommt daher. Ja, der Umsatz pro Nutzer ist halt runtergegangen. Die Ausgaben sind insgesamt hochgegangen, weil sie jetzt einen richtigen Telefonsupport haben, 24 Stunden. Ja, Netto-Loss 423 Millionen. Ich glaube, der Umsatz waren 363 Millionen, ja. Mehr Verlust als Umsatz. Das ist schon mal eine Leistung, aber das liegt, wie gesagt, vor allen Dingen daran. Im letzten Quartal waren es 318 Millionen Share-Based Compensation. Ne? Also ist ja in den USA immer üblich, dass man die Mitarbeiter da irgendwelche Aktienoptionen und so bekommen. Und das wird halt dann als Verlust verbucht. Ja, aber trotzdem natürlich keine guten Zahlen unterm Strich, aber
ich meine, sie haben halt auch eine Kundengruppe, sie sind ja mit den jungen Börsianern eigentlich so richtig zum Erfolg gekommen und durch diese Meme-Stocks und diese große Gefahr ist, und es könnte auch einfach sein, dass das jetzt einfach die Trends nochmal forciert, und ich kann es auch immer nur wieder sagen, die sind halt, schau dir an, in was für einer Börsenphase die groß geworden sind, die kennen nicht auch diese hässliche Fratze von der Börse, und Börse halt auch Risiko bedeutet. In einer guten Marktphase kann jeder Geld verdienen, es geht darum, die Gewinne zu verteidigen, und ich weiß, die Frage ist halt auch, wie viele von diesen Jüngern überleben überhaupt noch, dass sie groß
aktiv einige haben werden. Haben ja schon Millionen Leute jetzt insgesamt, glaube ich, ihre Depots wieder geschlossen. Das ist natürlich schon, der Churn dort ist schon nicht ohne. Aber ist auf jeden Fall meine Aktie jetzt langsam für die Watchlist. Vielleicht gibt es dann nochmal eine weitere Übertreibung nach unten. 17 Millionen Kunden, junge Kunden. Es ist jetzt schon, ist schon was wert, meiner Meinung nach. Und wer weiß, wenn die Stimmung sich dreht, dann kann das Pendel auch wieder schnell in die andere Richtung schlagen. Aber ich würde jetzt hier auch erstmal abwarten. Aber trotzdem, ich habe die Aktie jetzt mal im Blick. Wahrscheinlich hat Katie Wood kauft heute oder hat gestern schon in diese Schwäche hineingekauft. Das macht sie einfach jeden Tag. Man weiß immer schon vorher, was sie kauft, nämlich immer die Aktien, die massiv fallen. Sie hatte die ganze Zeit Tesla verkauft. Gestern hat sie jetzt zum ersten Mal dann Tesla gekauft, wieder seit längerer Zeit. Gehe davon aus, dass sie jetzt auch bei Robinhood wieder zuschlägt, weil wenn sie bei $40 überzeugt war, müsste sie eigentlich auch bei unter $10 überzeugt sein.
Wobei, hier frage ich mich, was für eine disruptive Technologie sieht sie an Robinhood? Also Robinhood adressiert ist halt irgendwie hip, so wie möglicherweise Trade Republic bei uns hier in Deutschland. Die haben es halt geschafft, Aktien irgendwie für die Jugend hip zu machen. Das ist mega einfach zu handeln, aber da irgendwo geht mir dann die Argumentation auch verloren. Aber es zeigt einfach auch, wie viel spekulatives Kapital einfach im letzten Jahr auch im Markt war. Wenn man schaut, in wenigen Monaten mal kurz 90% vom Hoch verloren. Wir hatten halt wirklich wie so eine Art neuer Markt 2.0 auf einem anderen Niveau, weil es gab natürlich auch die Großen, die haben brutalste Gewinne gemacht, trotz ihrer extremen Größe, Google und Amazon. So Wachstumsraten gibt's ja eigentlich auch nicht mehr, wenn Unternehmen mal so eine Größe erreicht haben. Also das ist ja auch einmalig gewesen. Aber eben diese kleineren Tech-Aktien, die einfach nur anhand von zukünftigen Umsätzen und irgendwelchen Visionen, Nikola, Rivian, QuantumScape, und das hat wirklich gereicht, eine gute Story zu liefern, und die Dinger wurden in den Himmel gehypt. Ja. Und das ist halt nicht die Normalität. Ich kann es immer nur wieder sagen. Und wenn man sich dann mit den vernünftigen Aktien auseinandersetzt, dann muss man eben auch sagen, die sind alle teilweise in ihren Trends sehr weit fortgeschritten, wo man sich sagen muss, wo sollen die denn noch hinlaufen? Ja, und im besten Fall stagnieren sie und brauchen jetzt erstmal viel, viel Zeit, um in diese Bewertungen hineinzuwachsen. Und mit Mittwoch haben wir eben auch amtlich, die Zinsen kommen zurück. Jo, wir starten von einer niedrigen Basis. Es kann auch sein, es bleibt das Jahr über nur bei 3 Zinsschritten. Aber in irgendeiner Form frisst sich das halt auch in die Bewertung.
Ich glaube, mittlerweile sind, glaube ich, sogar schon 4 Zinsschritte
Vier. Ja, aber es geht, die Frage, wenn die Märkte jetzt komplett richtig einbrechen.
Das ist nochmal so eine Sache, die wichtig ist. Ne? Das sind ja jetzt die Gerüchte bis zu 7 Zinserhöhungen, weil er das nicht ausgeschlossen hatte, der Herr Paul. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass die ganzen Altersvorsorgen an der Börse hängen in den USA. Ne? Die ganzen Amerikaner oder sehr viele haben ja eben Aktienvermögen. Ne? Und es ist natürlich schon problematisch, wenn die Märkte ins Bodenlose fallen. Klar, am Anfang ist jetzt das Wichtigste mit der Inflationsbekämpfung, weil das ist noch schlimmer, wenn die Leute sich nichts mehr leisten können. Weil irgendwann wird die Fed halt auch wieder versuchen, eine Balance zu finden, dass auch die Börsen weiter gut laufen. Im Gegensatz zur EZB und so, die, glaube ich, ja nur Preisstabilität sich verschrieben hat, ist in den USA ja auch wirtschaftliche gesunde Märkte und so ist da ja auch ein großes Thema.
Preisstabilität und eigentlich Vollbeschäftigung oder halt so auf den Arbeitsmarkt. Wobei du siehst jetzt ja auch schon, wie der Euro gegenüber dem Dollar natürlich massiv nachgibt, weil einfach das Währungsgefüge driftet stark auseinander. Das kann auch nicht ewig so weitergehen, weil das tut natürlich bei uns auch die inflationären Tendenzen anheizen. Ja, also es sind gerade verrückte Zeiten, aber ich kann immer nur wieder sagen, schaut euch einfach die Märkte mal im Big Picture an. Da ist noch nicht viel passiert und alle sind schon groß am Brüllen. Und ich finde so, für das, was passiert ist im vergangenen Jahr, ist es der perfekte Nährboden, dass es einfach nochmal möglicherweise eine weitere Bereinigung gibt. Dann haben wir auch die Zinsthematik zu einem gewissen Teil eingepreist und dann kann es auch recht schnell wieder nach oben gehen. Also es kann auch sein, wir nehmen jetzt nur noch mal kurz die Tiefs raus oder es gibt jetzt einfach nochmal so eine wilde Schaukelphase, die kann durchaus über das ganze Q1 anhalten. Egal wie es kommt, man muss einfach auf die ersten Signale wieder warten. Das kann dann auch die konstruktive Price Action bei den ersten Leading Stocks sein, die sich neu etablieren. Da siehst du aber gerade auch gar nichts. Was wir einfach sehen, sind kurze Erholungen, die teilweise sofort wieder rasiert werden. Ja. Und ja, ansonsten wenig, halt wieder die nächste Übertreibungswelle nach unten. Ja, wenn kurzfristig wieder dieses Gummiband hart gedehnt wird, ein paar Tage oder auch jetzt, sage ich mal, reicht schon teilweise ein sehr intensiver Tag, gerade im Index größer minus 5%, dann kann man auch schon wieder versuchen, die ersten Rebound-Trades antizyklisch umzusetzen. Aber auch Berufstätigen, Börsianern kann ich gerade nur raten, jetzt ist das gefährlichste Umfeld überhaupt. Im Großteil verlieren die Leute da nur ihr Geld. Deswegen nichts machen und sich drüber freuen über fallende Kurse, weil man immer wieder, wenn man einfach fürs gleiche Geld immer mehr Aktien bekommt. Also jetzt gerade ist Cash eine der besten Positionen. Oder schon.
Ja. Aber am krassesten fand ich auch wieder die Reaktion bei Landing Club. Ne? Und insgesamt, ich werde jetzt aufpassen, dass ich auch keine Trades mehr habe, wo dann Zahlen kommen, weil der Schuss, also das Chance-Risiko-Verhältnis ist aktuell nicht gut. Ja? Nee. Es geht vielleicht mal 5% nach oben, aber wenn es enttäuscht, geht es 20% nach unten. Ja, hat man ja gestern wieder gesehen. Ne? Und Landing Club minus 30%, ich will da ganz kurz nochmal drauf eingehen. Ich überlege ja wirklich mir da so eine Position mal ins Langfristdepot zu legen. Ich habe jetzt im Trading Depot einen Teil realisiert, weil ja, das ist das Problem am US-Markt. Wenn die Aktien halt sehr schwach reagieren nach Zahlen, ist es meistens so, dass die erstmal am Boden liegen bleiben. Ja, das ist nicht oft zu sehen, dass es dann eine ganz massive, schnelle Erholung gibt, sondern dass die maximal seitwärts läuft oder sogar noch weiter bröckelt. Ja, das ist echt schwierig. Landing Club jetzt vorbörslich so im Bereich $16. $15, das ist auf jeden Fall nochmal so eine Marke aus dem August 21. Könnte eine Unterstützung sein, aber wenn der Markt halt weiter wegbricht, ne, ist schwierig. Aber ich finde die Bewertung jetzt echt mittlerweile sehr günstig. Ne? 1,6 Milliarden Marktkapitalisierung noch. Das ist ja, die haben ja jetzt eine Banklizenz und vergeben Kredite mit ihrer KI und so weiter an die Leute, haben den Umsatz 2021 massiv gesteigert und waren auch jetzt profitabel in den letzten Quartalen. 2022 will man jetzt um 36 bis 44% beim Umsatz wachsen. Das Ergebnis soll sich vervielfachen auf 130 bis 150 Millionen. Das wären über 600% Wachstum. Ja. Ich glaube, das Haar in der Suppe war der Ausblick aufs erste Quartal jetzt, weil da gibt's dann gegenüber dem vierten Quartal vielleicht kein Wachstum, wobei man vergleicht eigentlich immer Quartal 1 mit Quartal 1 und Quartal 4 mit Quartal 4, wieso das hier so gemacht wird, ist auch ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall wurde die Aktie ja 30% in den Boden gerammt. Und jetzt bei 130 bis 150 Millionen Nettoeinkommen, also ein Nettogewinn, der erwartet wird, hat die Aktie eben ein KGV von 11. Ja? Und die haben 40% Umsatzwachstum und der Gewinn vervielfacht sich. Also ich finde, das ist jetzt schon echt sehr fair bepreist, aber ändert trotzdem nichts daran, dass die Aktie extrem schwach ist in dem Umfeld. Ja, aber es ist schon krass mittlerweile. Also es gibt doch Aktien, die in den Boden gerammt werden, die schon sehr günstig eigentlich sind. Aber
das Ding ist genau. Also ich finde auch, so eine Landing Club, das sind Werte, die kann man sich durchaus auf die Watchlist packen, weil hier liegt das Kursumsatzverhältnis zum Beispiel bei 2,5. Ja, also man sieht mal, da sind wir wieder in der Realität, ja, und solche Aktien werden halt auch greifbar. Aber als Gegenbeispiel gestern ServiceNow, die haben gute Zahlen geliefert, die wurden halt auch wieder rasiert. Und das musst du, konnten wir in den letzten Tagen auch schon beobachten. Das viel hängt halt am Index im Endeffekt, ja. Und wenn nichts geht, irgendwie, der amerikanische Markt ist ja auch sehr stark immer von Algorithmen und allem getrieben und da werden die Trends
verstärkt. Ja, das ist ganz wichtig, ne? Weil viele immer fragen, wer verkauft denn da? Ja, das sind wirklich Algorithmen, Computerprogramme hier von den ganz, ganz großen Hedgefonds, die Milliarden verwalten. Ne? Die haben da Programme mit irgendwelchen Makroindikatoren und
oder trendverstärkend, wie auch immer. Und ja, dann
genau, geht's halt ab. Ja, die hauen halt einfach drauf, die verkaufen Futures, die kloppen dann drauf, ne, und da kannst du dich nicht gegen wehren einfach. Ne? Das sind höhere Mächte, so will ich es mal einfach sagen. Ja, das ist schon wirklich einfach krasser. Ganz kurz nochmal zu den Tesla-Zahlen vielleicht, ne, weil die waren ja eigentlich ganz gut. Ich glaube, hier war das Problem, dass es dieses Jahr kein neues Modell gibt. Das kam nicht gut an. Trotzdem, man will ja jetzt mit der neuen Fabrik in Texas und in Berlin, ich glaube, um 50% wachsen beim Umsatz wieder oder 50% plus sogar. Das ist schon krass, die Entwicklung von Tesla. Die Aktie ist dann natürlich abstrus bewertet immer noch. Also, was sag ich gerade mal, 834 Milliarden immer noch. Das ist halt, ja, das ist halt, die haben letztes Jahr jetzt aber auch schon über 50 Milliarden Umsatz gemacht. Ne? 53,8 Milliarden Umsatz. Im Jahr 2020 31 Milliarden, davor 24 Milliarden. Das ist schon wirklich brutal. Und sie haben jetzt 5,5 Milliarden Gewinn gemacht. Das darf man nicht vergessen. Die haben den Gewinn verachtfacht oder so. Und das wird so weiterlaufen. Also ich traue Tesla ja wirklich zu, irgendwann in die Bewertung reinzuwachsen. Trotzdem aktuell ist die Bewertung halt sehr hoch. Und in dem Umfeld wird es auch, glaube ich, die Aktie halt einfach schwer haben. Ne? Weil es ist sehr viel Zukunft eingepreist aktuell. Also
genau. In dem Umfeld hat man jetzt einfach auch mal, oder sehen viele vielleicht auch mal die Chance, da, dass bei Tesla eben auch mal ein bisschen Luft rausgenommen wird. Aber ich denke weiterhin, Tesla ist halt eine Glaubensfrage. Ja. Die einen sagen, okay, in Zukunft, ich habe meinen Tesla in der Garage, ich habe meine Dachziegel, ich habe meinen Energiespeicher von Tesla, ich habe noch ein Handy von Tesla. Ja, das
gibt ja bald so Roboter, soll es ja bald sogar noch geben und sowas.
Der Elon, das ist schon ein kranker Typ, ja, aber das ist halt eine echt, das ist eine
Glaubensfrage. Du wettest halt wirklich auf die weitere Innovationsfähigkeit, weil nur mit Autos bin ich da echt skeptisch, weil die MCAP von Tesla ist ja so viel wie alle anderen Autohersteller zusammen und deren Gewinne. Also sie müssten halt nur mit den Autos dann irgendwann 60, 70 Milliarden Gewinn machen. Ne? Und da bin ich halt auch skeptisch, weil die anderen holen schon auf, die anderen bauen auch gute Autos, auch die ganzen Chinesen und so weiter. Ob Tesla halt die 70% Marktanteil halten wird, das hat bisher keiner geschafft einfach. Und deswegen, die müssen auf jeden Fall, glaube ich, andere Sachen bringen, um in diese MCAP reinzuwachsen. Ne? Aber klar, es ist denen zuzutrauen. Aber trotzdem kann das die Aktie jetzt erstmal belasten. Ne? Die gestern extrem schwach. Sie war gerade eben vorbörslich im Plus. Jetzt hat sie das Plus auch wieder abgegeben. Nasdaq Future ist ins Minus gerutscht. Wir sind unter 14.000 Punkten. Es ist einfach nur traurig.
Man muss einfach auch wissen, in Korrekturphasen, Growth-Stocks reagieren höchst sensibel, eben oft auf teilweise ihren hohen Bewertungen gegenüber Value-Aktien. Und das ist halt gerade Spiel mit dem Feuer. Growth-Stocks tradet man in erster Linie, wenn man auch klare Markttrends hat, wenn es Leader-Aktien gibt, ja, neue schöne Breakouts stattfinden, dann tradet man Growth-Stocks. Und jetzt macht man nichts.
Was traden wir jetzt? Hast du ein paar Aktien, die interessant sind, die vielleicht so ein bisschen eine Stärke zeigen? Oder was hast du noch für Stories, die aktuell interessant sind?
Naja, es gibt ja schon auch so den ein oder anderen konstruktiven Ansatz, sage ich mal. Unsere 2G Energy, die hält sich ja auch weiterhin relativ gut, muss man sagen, in dem Umfeld. Da gab es ja die News mit positiver Auftragslage und am Tag später auch noch im Endeffekt gute Zahlen. Eine Villeroy & Boch zum Beispiel hat gestern auch gute Zahlen geliefert, historisch bestes Ergebnis, ist dann auch schon eher in die Kategorie Value einzuordnen, bleibt in Schlagweite zum Jahreshoch. Eine Deutsche Rohstoffe zum Beispiel profitiert von dem weiterhin hohen Ölpreisniveau. Das sind alles Aktien, die habe ich auf der Watchlist. Bei 2G habe ich aktuell noch eine kleine Position im Depot. Aber man sieht halt, prozyklisch geht eben auch gerade noch nichts. Ja, also das, was man machen kann, ist halt die Watchlist zu pflegen mit solchen potenziellen Leader-Aktien, dass wenn der Markt sich beruhigt, wenn die Erholungsbewegungen laufen, dass dann im nächsten Moment, nachdem die Übertreibung nach unten abgebaut wurden, dass dann eben der Fokus wieder auf solche Aktien gerichtet wird. Aber ansonsten, ja, ist halt gerade da auch eher eine abwartende Haltung einzunehmen. Ich meine, klar, antizyklisch, wenn es noch weiter rumsen sollte, so eine PVA Tepla Richtung 25 Euro wäre nice. Auch bei den Zyklikern Jungheinrich oder Kion, wenn die auch noch mal weiter abgeben sollten, das gibt richtig gute Chancen. Und man darf ja auch nicht vergessen, zum Beispiel bezogen auf Europa, Deutschland, in Sachen konjunktureller Rückenwind, diese letzten ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland, die sind ja im Januar deutlich gestiegen, um 21 Punkte auf knapp 52. Und was war hier das höchste Stand seit Juli 21? Und Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 32 Zählern gerechnet. Wir sind bei 52 Punkten knapp rausgekommen. Die Auftragsbücher bei den Unternehmen sind ja teilweise auch prall gefüllt. Es sind halt noch diese Lieferengpässe vorhanden, aber, oder auch in Amerika, ja, das hat ja Paul auch bestätigt, die Konjunktur läuft, ja, das heißt, es werden definitiv Chancen kommen. Die Frage ist eben, ob jetzt dieses Jahr wirklich mal diese stärkeren Rotationen auch eintreten, eher Richtung Value-Aktien, Richtung Zykliker, die in so einem Umfeld tendenziell halt besser performen. Und auch in die Richtung, ja, gibt es durch die aktuelle Bereinigung mega interessante Chancen, die entstehen.
Ja, ich habe noch eine RWE, die hat mir auch schon oft besprochen.
Ja, hör mir auf mit dem Ding, komm, die kannst du an die Wand klatschen, weißt du, genau jetzt zieht sie durch.
Da kannst du kurz. Ich habe sie auch nicht mehr, ich habe sie auch nicht drin gehabt. Ey, wir haben noch einen K.O.-Schein in der Aktie, aber ich selbst habe sie schon hat sie dann auch irgendwann rausgeworfen.
Das ist schwierig.
Ja, und jetzt ist sie ja über 37 gezogen. Ja,
jetzt kann sie durchziehen, weil jetzt hat sie alle abgeworfen. Jetzt kann sie.
Das ist halt auch typisch. Ne? Der Markt macht dann oft mürbe. Eine Deutsche Bank hat da auch noch gute Zahlen gemeldet. Insgesamt Bankensektor ist ja interessant bei steigenden Zinsen. Und eine Allianz, Münchner Rück und so, die sehen auch ganz interessant aus, sind aber natürlich Aktien. Ich habe die zum Beispiel eine Allianz habe ich in meinem Dividendenlangfristdepot. Eine Munich Re habe ich im Dividendenlangfristdepot. Ja, das sind ja eher solche Dickschiffe, die sich nicht sonderlich stark bewegen. Ne? Klar, jetzt sind sie stabil, die steigen mal 1-2%. Aber aus Trading-Sicht ist das natürlich, gibt es da natürlich immer andere Aktien, die interessanter sind. Ja, aber trotzdem sind also natürlich jetzt Aktien, die für Stabilität sorgen.
Bezogen auf RWE kam ja auch JP Morgan mit einem krassen Buy-Rating. Gell? Die haben ihr Kursziel von 47,50 auf 64 angehoben gestern.
Okay,
mit Orbit eingestuft. Das sorgt natürlich, also ja.
Ja, diese ganzen Kurzziele, ich muss da manchmal ein bisschen lachen. Ne? Wir können ja nochmal auf so ein paar Verlierer eingehen. Da gibt es ja immer noch ganzen E-Commerce-Sektor mit Zalando, Westwing, Home24. Sie arbeiten ja an Boden. Aber wenn natürlich jetzt nachher wieder der Schlag an der Nasdaq kommt, kann es da wieder runtergehen. Einer der größten Verlierer ist ja Auto 1 gewesen in der letzten Zeit. Das ist so krass. Sehe ich jetzt gerade. Also die Kursziele, also Auto 1, das IPO war ja letztes Jahr, ich muss mal gerade mal den Chart aufmachen, die war letztes Jahr kurz nach IPO bei über 50 Euro, ich glaube bei 55 Euro und hatte dann relativ schnell irgendwann einen Abwärtstrend gebildet und der hat sich jetzt sogar nochmal massiv beschleunigt. Wir stehen ja jetzt aktuell bei unter 15 Euro mittlerweile. Ja, das ist schon krass. Es kamen relativ viele Meldungen, aber die ist wie an der Schnur gezogen, fällt diese Aktie. Und heute Deutsche Bank senkt das Kursziel für Auto 1 von 50 Euro auf 41 Euro. Ja? Also hat auf jeden Fall viel Potenzial laut der Deutschen Bank. Irgendwie 200% bald oder irgendwie 150-170%. Goldman Sachs heute sogar ein Buy-Rating jetzt und hebt das Kursziel von 27 Euro auf 27,20 Euro. Um 20 Cent erhöht das Kursziel. Also was sowas immer soll, das ist auch völliger Käse. Aber sieht man ja auch, das sind ja fast 100% Potenzial. Also ich weiß nicht, was die Analysten hier sehen im Vergleich zu dem, was der Verkäufer in der Aktie hier sieht. Ja, das ist ja schon wirklich brutal, was hier passiert. Also diese Online-Auto-Verkauf und so, wir kaufen dein Auto und Auto-Hero oder was die da haben, ja, das boomt ja eigentlich schon. Sie hatten die Meldung mit den 3 Millionen verkauften Autos jetzt, europäischer Marktführer. Ja, die Aktie, das ist einfach brutal, ja, und aber dass die Kursziele da immer noch so hoch bleiben, ähnlich ist es ja auch bei Zalando und bei HelloFresh und so weiter, das sind ja auch die Kursziele teilweise noch bei über 100 Euro. Mal gerade mal schauen, ich glaube, genau, Deutsche Bank hat das Kursziel zum Beispiel für Zalando jetzt auf 111 Euro gesenkt von 120, ja, aber auch das sind ja, 80% Potenzial laut den Analysten, ne? Aber sieht man halt, dass das nicht so viel bringt, ne? Und HelloFresh ist auch so ähnlich, ich finde ja HelloFresh fast noch am interessantesten. Massive Insiderkäufe vom Vorstand, ein Aktienrückkaufprogramm und so eine Art Bodenbildung jetzt hier im Bereich 52 bis 54. Aber so die richtige Dynamik ist auch weiter nicht da. Aber ich beobachte den Sektor weiter, probiere immer mal kleinere Trades, aber wenn es nicht klappt, ja, lasse ich mich ausstoppen einfach. Das ist sehr mürbe einfach.
Ja, also Zalando hat ja heute schon auch ein bisschen eine relative Stärke. Das erste Mal, die ist ja noch mit plus 1% drin. Ja. Ich meine, gut, es sind halt auch so die Tech-Stocks, gell, was am US-Markt belastet, das sieht man dann halt auch am deutschen Markt. Gegenüber einer RWE ist halt schon nochmal ein bisschen Unterschied. Wir haben ja auch schon diese Potenziale aufgezeigt, dann hatten sie ja zuletzt nochmal die Prognose jetzt angehoben und auch möglicherweise mit der Abspaltung der Kohlegeschichte, mit den Zertifikaten, mit den CO2-Zertifikaten, stille Reserven und so. Und die Aktie hat wenigstens noch eine halbwegs Aufwärtstrendstruktur. Ja, da muss man halt auch immer noch ein bisschen differenzieren. Aber klar, ich gebe dir recht, irgendwie bei den Aktien, die gerade in den Abwärtstrends drin hängen, irgendwie, da kann ich auf die Analysten gerade nicht mehr viel geben. Das ist.
Ich werde auf jeden Fall nochmal am US-Markt dann nochmal schauen. Ich habe ja ein paar Verluste realisiert jetzt. Nochmal bei diesen Aktien wie Roblox, SEA. Die haben jetzt seit November 2/3 verloren. Sind aber wieder schwach, auch eine Square war extrem schwach wieder, beziehungsweise Block heißen sie
ja jetzt. Ja, wobei eine Block, habe ich vorher geschaut, KUV3, Blockchain Fantasy. Ja. Aber das da sind ist so Aktien, die finde ich schon zunehmend langsam interessant. Also Adobe, PayPal, das ist, also so Werte wäre ich dann eher mal geneigt, wenn sie mal einen Boden jetzt ausbilden oder wenn sie sich nochmal ein bisschen auskotzen. Ja. Das ist eine andere Liga wie, ja, so eine Roblox, Cloudflare, MongoDB und wie sie alle heißen. Das sind für mich immer noch teure Aktien.
Ja, das stimmt. Ja, Roblox hat aber, glaube ich, hohe Cashflows schon mittlerweile. Die ganzen Kiddies, die geben da ihr Geld aus, um diese Roblox-Währung zu kaufen. Aber ja, ich glaube, das Problem bei Block ist jetzt auch noch, dass Apple so ein Konkurrenzprodukt baut, wo man dann mit dem iPhone auch Zahlungen entgegennehmen kann, ohne dass man diese Hardware braucht. Wobei bei Block, die haben ja eigentlich so ein komplettes Ökosystem dahinter, ne, mit kompletter Software-Suite und so. Ich weiß nicht, wie das dann bei Apple irgendwann sein wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt alle, nur weil dieses Kartenlesegerät bei Block irgendwie $50 kostet oder 100, dass die dann alle jetzt zu Apple wechseln. Ein iPhone kostet halt $800 oder $1.500 oder so. Ja, deswegen, aber ja, klar, diese Aktien sind auf jeden Fall weiter interessant, aber ohne jetzt einen massiven Rebound oder dass es mal richtig nochmal knallt Intraday, sehr, sehr schwierig. Naja, schauen wir mal, ist auf jeden Fall spannend. Hast du sonst noch irgendwelche Aktien am deutschen Markt, die du interessant findest oder insgesamt?
Ja, es gibt halt gerade auch wenig bullische Ansätze, sprich, dass Aktien eben diese Korrekturbewegung vom Gesamtmarkt verweigern. Also, ja, Einhell hatte zuletzt auch gute Zahlen. Der Ausblick für dieses Jahr war in Ordnung. Bis jetzt kann sie die Base halten, aber gibt halt auch keinen wirklichen Grund zu handeln. Jetzt ansonsten,
Ja, hier wurde kam auch
BYD
ein.
ist ja heute auch stark in Sippenhaft von Tesla bei minus
Ja.
10%. Ja, wenn sich so Werte weiter auskotzen oder heute eine Übertreibung, möglicherweise Richtung vielleicht noch 14%, wäre sie vielleicht schon für den ersten Rebound interessant oder mal schaut halt. Also durch die Bereinigung wird vieles jetzt interessant im
Die ganzen
Endeffekt, ne?
China-Stocks haben halt auch wieder massiv
Das
abgegeben. Hätte ich
ist.
eigentlich nicht gedacht, ne? Kurz diese Erholungsbewegung. Und jetzt ist
Da könnte ich jetzt
Alibaba.
20 Werte aufzählen, die jetzt durch den Rücksetzer Init Innovation Month, auch wenn da jetzt der nächste Auftrag kommen sollte von British Volt für die Fertigungslinien im Batteriesegment. Es gibt weiterhin interessante Stories wie Tesco, wobei die knicken jetzt auch nach unten weg. Ja, da geht es jetzt halt wieder darum, wenn sie weiter fallen und es kommt eben zu einer ordentlichen Übertreibung, dann wird es wieder interessant. Ansonsten muss man gucken. Oft halten sich die Aktien dann an 9 von 10 Tagen gut und am 10. brechen sie dann doch noch weg. Deswegen gerade echt weniger ist mehr. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Phase gut überstehen und dann, auch wenn der Markt mal den Boden, man muss da nicht sofort immer handeln, ja, wenn der Boden sich ein, wenn da irgendwie mal markanter Boden zustande kommt oder über ein Tief, dann hat man auch noch Zeit, an den Folgetagen was zu machen. Klar, die ersten dynamischen Dinger, gerade der Montag, wenn man halt auf Rebounds geht, dann sollte man auch am Montag wirklich bereit sein und da auch mal bereit sein, ein bisschen was anzutesten zumindest oder zu sagen, jetzt, die letzten Tage war ich passiv, ich habe viel Cash, jetzt bin ich bereit, wieder ein bisschen Risiko einzugehen. Aber ansonsten wichtig ist dann immer der Follow-through danach und es kann Tage dauern, Wochen und wenn der kommen sollte, ja, dann das wird man auch wieder an Einzelaktien sehen und davon ist bis jetzt eben nicht viel zu sehen und deswegen sprich
Ja.
gerade einfach wenig, sich aus der Deckung rauszuwagen.
Sehr gut. Wir können ja jetzt mal ganz kurz noch auf ein paar Fragen eingehen. Eine Frage ist ganz interessant, nämlich Thema Bärenmarkt. Ab wann spricht man davon und wie verhält man sich in der Regel in so einem Markt? Ne? Das ist wirklich eine interessante Frage. Es gibt ja diese allgemeine Regel, bei minus 20% sagt man, es ist ein Bärenmarkt. Wir
Also
sind
vom
ja,
Hoch minus
genau,
20.
minus 20% vom Hoch ist man im Bärenmarkt. Der Russell 2000 ist in einem Bärenmarkt. Den Nasdaq, wenn es jetzt noch
Steht kurz
einschwacht,
davor wahrscheinlich,
steht
gell?
kurz davor, ja. Aber der Großteil der Aktien im Nasdaq 100 ist schon längst im Bärenmarkt, ja. Ich habe auch, warte mal, ich hatte mir vorhin eine Statistik noch rausgesucht, noch mit den größten Verlierern. Also, das ist kein Bärenmarkt mehr, das ist schon fast ein ganz großes Massaker. Pinduoduo minus 75%, Zoom, Moderna minus 68%, DocuSign 63%. Ja, und da geht's weiter. PayPal, Netflix, CrowdStrike, Zscaler, alle so zwischen minus 50, minus 40%, Lululemon minus 38%,
Robin Hood nicht
Nvidia.
vergessen.
Robin Hood ist ja, glaube ich, gar nicht im Nasdaq 100. Das
Ach
ist ja
so, du
nur,
redest vom Nasdaq. Ah, okay.
das ist nur Nasdaq
Ach so,
100. Ja,
Nasdaq-Wertung.
sogar eine Nvidia mittlerweile bei minus 35%. Ja, das ist krass. Airbnb minus 35%. Also die Einzelaktien sind schon lange in einem Bärenmarkt. Der Index ist noch nicht in einem Bärenmarkt. Aber das Interessante ist ja, der Markt handelt trotzdem schon lange so wie ein Bärenmarkt. Ne? Und meiner Meinung nach, was wichtig ist, was gilt es zu beachten, was ich leider auch, naja, falsch gemacht habe, doch, ich habe es falsch gemacht. Was du auch gesagt hast, wie handelt man einen Bärenmarkt? Immer, wenn Panik ist, dann musst du versuchen, eher auf der Kaufseite zu stehen. Wenn du aber in eine Erholung reinläufst und der Markt ist irgendwie vorbörslich im Plus oder läuft ins Plus, dann darfst du nicht denken, jetzt kommen wir richtig fett erholen, jetzt greife ich zu, dann musst du eher wieder auf die Verkaufsseite stehen. Mein größter Fehler, der mich sehr viel Geld gekostet hat, war zum Beispiel am Montag, dass ich da bei diesen minus 20% nicht mehr handeln konnte, weil ich schon zu viele Positionen im Depot hatte. Das heißt, ich konnte dort diese Panik gar nicht ausnutzen. Der zweite große Fehler war, ich dachte, es gibt vielleicht nochmal ein, zwei Tage eine weitere Erholung, weil so ein fettes Reversal von minus 5% ins Plus, da hätte ich gedacht, wir sehen am nächsten Tag nochmal ein Upgap. Was ist passiert? Die sind direkt wieder abgerutscht ohne Ende, waren direkt wieder bei minus 2 und bei vielen Aktien bei minus 5%. Ja. Das ist halt der große Unterschied. Man muss da sehr schnell auch mal wieder Gewinne einfach mitnehmen, währenddessen man ja in einem Bullenmarkt dafür belohnt wird, dass man Zeit in dem im Markt, dass das halt Geld bringt im Endeffekt. Ne? Und falls es mal gegen einen läuft, kann man mal kurz aussetzen. Das ist halt hier in einem Bärenmarkt komplett unterschiedlich, oder? Wie siehst du das?
Definitiv. Also Bärenmärkte sind geprägt von sehr starken Bärenmarkt-Rallies und die können wirklich sehr dynamisch ausfallen. Zum einen eben, weil die Leute dann ihre Shorts auflösen. Das erzeugt ja auch wiederum Nachfrage. Du musst die Positionen eindecken. Und ja, wenn es zu so einer Bereinigung wie am Montag kommt, das ist oft halt der Punkt der maximalen Umverteilung. Alle wurden aus ihren Positionen rausgedrängt. Die beginnen dann auch zunehmend wieder den Kursen hinterherzulaufen. Die Kausalkette kann dann dazu führen, 2, 3 starke Erholungstage. Aber dann sollte man auch zusehen, dass man zumindest einen Teil einfach in die Stärke hinein verkauft. Weil oft an Tag 2 bzw. 3 beginnt es dann direkt wieder wegzukippen. Also da geht es wirklich darum, schnell einzucashen und wirklich dann auch nur aus der Deckung zu kommen, wenn Panik da ist. Nicht in diese kontrollierten Abwärtsbewegungen reinkaufen, weil das ist dann wirklich das fallende Messer. Und das ist ja auch nicht das Ziel vom Rebound-Trading. Rebound heißt ja irgendwo, ja, wie gesagt, Gummiband irgendwo, es wird gedehnt über ein paar Tage, zack, und dann schnallt das Ding wieder zurück. Aber so wie jetzt in der Phase kann es, wie gesagt, eben auch sein, dass schnell die nächste Blutwelle kommt, weil man sieht ja auch, wie ja dieser Rebound gar nicht so richtig seine Kraft entfaltet hat, trotz dieser heftigen Intensität über die Tage auch davor. Also vor Montag, was am Montag passiert ist. Und jetzt sehen wir aber schon wieder Schwäche. Ja, also wenn man die Price Action hier nüchtern interpretiert, sind es weiterhin massive Warnzeichen. Da gibt es nichts Bullisches zu interpretieren. Nichts.
Ja. Das ist echt schlimm. Also immer mal lieber zu früh verkaufen, als ewig auf die ganz riesigen Gewinne aktuell zu warten. Und das war auch mein ganz, ganz großer Fehler. Na, es kam noch eine weitere Frage, und zwar mit so einer Art Langfristdepot, Anlagehorizont 20 Jahre, hat sich jemand überlegt, dass er 30% in MSCI World anlegt, 15% Emerging Markets, ETF, 5% Growth. Und dann Einzelaktien mit 1-3% Gewichtung. Wie siehst du so eine Aufteilung? Hier wurde jetzt noch BASF genannt, Bayer, Hochtief, Stumberger, Aumann. Das sind ja eher solche klassischen Aktien, Industrietitel oder Zykliker. Dann Upstart war noch dabei, Telekom, Tencent, Alibaba mit 0,5% oder 1%.
Gut, es ist halt immer, hängt natürlich von der Depotgröße ab, aber wenn man mit solchen kleinen Positionsgrößen fährt, da muss man ja schon ein ordentlich 7-stelliges Depot haben, sage ich mal, wenn man so krass in die Diversifikation geht, oder irgendwann kann ich ja gleich ein ETF kaufen. Es wird auch ein bisschen gemischt. Ich sage mal, Aumann ist jetzt kein wirklicher Qualitätswert, hat von dieser Elektromobilitätsgeschichte nichts wirklich abbekommen können. Im letzten Jahr irgendwo, es ist schwierig daraus dann Investments zu machen, aber klar, man sucht sich ja oft so ein paar Zukunftsaktien oder die gewisse Trends adressieren. Ja, es ist, ich kann nur sagen, also wenn man jetzt wirklich beginnen würde, ein Depot sich aufzubauen, dafür stehen wir meiner Meinung nach einfach noch zu hoch und sind in dieser Hoss schon zu weit fortgeschritten. Also ich finde, richtig interessantes Investieren ist halt, wenn wirklich auch nochmal eine bessere Bereinigung stattgefunden hat. Aber da scheiden sich die Geister. Die einen sagen halt, ja gut, in der Zeit, wo ich mit Cash warte, könnte ich schon wieder die ersten Trends verpassen, oder große Korrekturen wird es eh nicht mehr wirklich geben, solange das Geld so billig ist, und Zinsen kann es ja auch nicht mehr geben. Ich weiß nicht, aber wenn ich mir halt den Wochenchart anschaue oder einfach mal den Monatschart von den Indizes, dann stehen wir so dermaßen hoch immer noch, wo ich mir sage, nee, auf Sicht von 5 bis 10 Jahren, da ist jetzt für mich immer noch kein guter Zeitpunkt, irgendwo Investments aufzubauen. Ja, und MSCI hatten wir ja auch schon besprochen, ja, das hohe Klumpenrisiko USA, gerade von den Big Caps. Ja gut, wenn die jetzt halt mal nicht mehr die Outperformance zeigen oder vielleicht mal ein paar Jahre stagnieren, ist auch die Frage, wie stark das dann die Performance des MSCI beeinträchtigt. Gut, andere Unternehmen werden da stärker wiederum, aber deswegen, da ist auch mal interessant, so ein bisschen zu schauen, gibt es denn einen MSCI World zum Beispiel, der vielleicht aktiv gemanagt ist, der aber die Positionen balanced.
Equal Weight, das heißt, irgendwie sowas gibt es, glaube ich. Ne?
Ja, also, dass eben nicht diese Klumpenrisiken zustande kommen können. Aber da bin ich auch zu wenig in der Thematik drin. Aber für mich wäre Investments erst wieder, ja, da muss noch mehr passieren.
Ja, also ich im grundsätzlich, ja, MSCI World ist ja natürlich ein gutes Basisinvestment. Ich sehe es jetzt nicht so negativ. Man kann ja auch einen Sparplan einfach anfangen.
Ja, genau, Sparplan. Ich dachte jetzt an Einmalbeträge halt, weißt du. Ja,
genau. Also einmalig würde ich jetzt auch nicht direkt alles reinknallen. Aber man muss sich natürlich dann schon die Frage stellen, wenn man jetzt mit 0,5% Einzelaktien kauft, eine Deutsche Telekom, ich glaube nicht, dass das jetzt eine krasse Outperformance-Aktie wird. Deswegen macht es halt für mich dann keinen Sinn. Da würde ich dann trotzdem einfach komplett auf den ETF gehen. Wenn dann würde ich solche Aktien beimischen, die, wo man sich halt wirklich eine Outperformance von wünscht, die dann spekulativer sind, sei es irgendwelche Tech-Aktien oder ja, irgendwelche spezielleren Nebenwerte, die Stories spielen und so. Ansonsten, naja, macht das halt, glaube ich, so eine Bildfinger. Es ist halt viel Bausektor jetzt, eine Hochtief. Die Aktien haben sich, wenn man sich die mal langfristig anschaut, nicht wirklich gut entwickelt. Ne? Sehe ich jetzt auch nicht so viele Gründe, die dann als Einzelaktien zu holen. Ja, eine Bayer zum Beispiel, da könnte man sich doch wenigstens noch überlegen, ja, falls jetzt dieses Thema mit Glyphosat abgehakt wird, könnte die Aktie natürlich wieder diesen Bewertungsabschlag aufholen, aber das denkt man auch schon seit vielen Jahren. Deswegen, keine Ahnung.
Ja, ist auch immer die Frage, wo man den Fokus drauf legt. Möchte man eben solche Dividendenströme aufbauen oder willst du, sage ich, auch gewisse Zukunftstrends adressieren?
Genau.
Das ist ja auch immer eine Sache.
Was möchte man? Man sollte halt sich überlegen, genau, willst du im Tech-Sektor investieren, willst du ein paar Einzeltitel als Dividendenwerte, ne, und da würde ich halt wirklich schauen, ob man Aktien hat, die langfristig immer stabile Dividenden abwerfen. Das sind ja zum Beispiel Versicherungen. Ich habe ja eine Allianz oder eine Munich Re, sowas wie RWE und E.ON, vielleicht ganz interessant aus Deutschland. Aus den USA gibt es ja sowas wie Johnson & Johnson, ne, oder McDonald's oder so. Die finde ich eigentlich dann schon interessanter, als jetzt hier dann auf sowas wie Bilfinger zu gehen oder so. Aber es ist natürlich trotzdem Geschmackssache, ne, aber es ist jetzt schwer da jetzt pauschal das zu sagen, man kennt ja auch die Hintergründe jetzt nicht, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein Depot hätte mit 50.000 Euro, da dann mit 0,5% in Alibaba reinzugehen, wenn die Aktie sich dann ganz gut entwickelt, hat das halt aufs Gesamtportfolio wenig Auswirkungen, ja? Also ja. Deswegen, die Gewichtung ist dann einfach zu gering, da kann man auch dann direkt einen ETF nehmen, zum Beispiel auf China oder irgendwie sowas, ne, und den ein bisschen höher gewichten, wenn man daran glaubt. Aber ja, ist schwer, da jetzt pauschal irgendwelche Ideen oder Tipps zu geben. Aber ich würde dann eher nicht so ganz kleine Positionen nehmen. Gut, noch HelloFresh als langfristige Investmentidee wurde noch gefragt. Geschäftsmodellaussicht. Also ich war früher sehr negativ gestimmt zu HelloFresh. Bin ich jetzt eigentlich nicht mehr so negativ gestimmt, aber ob sie jetzt ins Langfristdepot schon holen würde, weiß ich nicht. Die Aussichten für dieses Jahr war ja gut mit Umsatzwachstum, aber Marge bleibt gering, weil sie viel investieren. Die Frage ist halt, ob sie es irgendwann schaffen, das Geschäftsmodell wirklich profitabel zu machen. Ne? Bisher sind die Kosten ja sehr hoch und jetzt sind die ganzen Lebensmittelpreise gestiegen, ne? Lieferkettenprobleme und so. Also, ist echt schwer zu sagen. Aber sie haben ja jetzt auch Zukäufe gemacht, so mit Fertigessen und so, da sehe ich eigentlich so eher noch Zukunft drin. Ja, so gesunde Fertigessen, die Leute haben keine Zeit.
Das ist
nicht sowas liefern, das soll kein Mikrowellenfraß sein, sondern gesunde Fertigmahlzeiten, ne? Von mir aus für Veganer, vegetarisch, proteinreich, was weiß ich.
Ja.
Gibt es ja viele Möglichkeiten. Und ja, diese Kochboxen, man wird ja jetzt sehen, ne? Bei Peloton hat man gesehen, dass das Pedal krass zurückschlägt. Keiner will mehr die Fahrräder haben. Mal sehen, wie es bei den Kochboxen ist. Ne? Also ich selbst habe meine Kochbox ja auch schon vor einiger Zeit gekündigt. Aber mir hat es irgendwie jetzt auch gereicht einfach. Irgendwie hat es alles dann am Ende ähnlich geschmeckt, ja. Du hast zwar ganz andere Sachen gekocht, aber so die Gerüche und so, und Gewürze, es wiederholt sich halt, ja.
Irgendwann ja, und die Sonderkonjunktur durch Corona ist durch und im Endeffekt, die Leute wollen in die Restaurants, die wollen wieder so ein bisschen auch was erleben. Da ist wirklich der Punkt, ich glaube, so richtig Fantasie kommt erst wieder rein, wenn sie so in dem Bereich fertig essen, wo man halt sagen kann, hier als Berufstätiger, ich möchte mich noch gescheit bewusst ernähren, aber nicht viel Zeit aufbringen und auch nicht vielleicht jeden Tag mir was holen. Mhm. In die Richtung irgendwo.
Ja, zu einem fairen Preis einfach, was nicht wie Mikrowelle schmeckt. Ja? Das wäre natürlich, das fände sowas finde ich auch cool. Gibt es hier in Frankfurt auch so ein Es gab ja so ein paar Sachen mal hier, auch so Lieferdienste und so, aber das ist schon recht teuer dann auch pro Tag.
Ja, aber das, also da gibt es halt auch schon gut Konkurrenz. Also wie gesagt, es war halt auch so ein Corona-Profiteur, der jetzt halt auch wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wird.
Okay, und
Und mal
jetzt
die
noch da.
Newslage abwarten weiter. Also ich glaube, aus
Ja.
nichts heraus vielleicht mal ein paar so eine Erholungsbewegung, ja, vor allem wenn es dann mal wieder nach unten ein bisschen über eine Übertreibung geht, aber ansonsten sieht man ja, der Abwärtstrend ist konstant und beständig. Da sollte man sich erstmal nicht gegenhalten.
Also ich gerade, Caterpillar hat gute Zahlen gemeldet in den USA. Ach nee, jetzt ist aber auch vorbörslich minus 1%. Gerade eben noch plus 4,2. Es ist verrückt. Okay, jetzt kam auch eine Frage zu den Impfstoffaktien. Novavax, BioNTech, Moderna. Gut, dass die Corona-Krise langsam abgehakt ist, brauchen wir jetzt nicht mehr durchzugehen. Die verdienen dieses Jahr noch massiv viel Geld. BioNTech hat ein KGV von 4. Hatte ja zuletzt sich so ein bisschen erholt. Gestern leider wieder abverkauft worden. Ich habe es jetzt auch gar nicht mehr im Trading-Depot drinne. Ich hatte Novavax mehrfach versucht zu handeln. Die Aktie hat es ja richtig zerlegt, aber auch hier ja, ist irgendwie gescheitert. Ne? Man kann ja aktuell gar nicht mehr sagen, welche Trends gespielt werden, weil gefühlt teilweise alles abverkauft wird. Ich glaube zwar, dass wir da nochmal eine Erholung sehen werden in den Aktien, aber wann und von welchem Niveau aus, echt schwer zu sagen. Also sowohl Novavax als auch BioNTech, als auch vor allen Dingen Moderna, die haben ja extrem viel in der Pipeline noch mit anderen Medikamenten. Ich glaube, bei Moderna wurde jetzt auch Start von einem HIV-Medikament gestartet. BioNTech hat ja vieles in der Pipeline, jetzt auch gegen Gürtelrose und so weiter. Die hatten, glaube ich, auch nochmal Geld bekommen von Pfizer. Ja, aber Aktien tun sich echt schwer, ne, muss man sagen.
Die hatte ich zum Beispiel auch am Montag gekauft und dann aber auch, wann habe ich sie, gestern oder vorgestern habe ich sie dann auch, glaube ich, verkauft, als man halt gesehen hat, okay, das, ja, die Erholungen sind auf dünnen Beinen. Also grundsätzlich, die sind auf die nächsten Jahre durchfinanziert. Ja, die haben mit dieser mRNA-Technologie, also die Möglichkeit auch im Bereich Krebs, Gürtelrose etc. wirklich einiges zu bewirken. Im Endeffekt, ich glaube, da kann man auch den CEO-Faktor mal ansetzen, weil also die haben ja auch alles weiterhin in ihren eigenen Bestand an, die haben ja nichts verkauft irgendwie jetzt auch mal in die massive Kursstärke hinein an Unternehmensanteilen
Naja, das
oder
ist schon
so.
krass, ja.
Also die glauben an das, was sie tun. Das ist auch immer schon auch ein bedeutender Faktor. Ja, bewertungstechnisch, klar, wenn die Impfgeschichte mal wegbricht, ist auch ein bisschen eine Glaubenssache. Also ich bin immer wieder bereit, eigentlich auf den jetzigen Niveaus einzusteigen oder wenn es einen Rutsch Richtung 100 gäbe. Die Price Action muss mir halt ein neues Signal geben, dann würde ich es durchaus auch bei einer BioNTech-Aktie wieder versuchen. Die Frage ist ja auch, es könnte ja sein, nächsten Herbst brauchen wir wieder einen neuen Booster, ja,
Ja.
also durch eine neue Motivation, nicht Motivation, Mutation, das ist ja noch nicht abgeschrieben, das Ganze, ja, gerade in den Schwellenländern, hohe Bevölkerungsdichte, der Impfschutz ist oft noch nicht gegeben, da kann es schnell zu einer Mutation kommen und dann wäre der nächste Transfer halt direkt, okay, BioNTech, die sind ja, man sieht ja, wie schnell die auch ihre Impfstoffe dann an so eine Mutation, jetzt aber, ja, Mutation anpassen können. Das ist ja schon wunderbar, dass wir überhaupt so Technologien haben. Stell dir mal vor, wir hätten die Pandemie vor 10 Jahren gehabt oder so, gell? Also
Ah, dann
dann wäre es
hätten wir
noch
auf
mal
jeden Fall
ganz
länger
anders
gebraucht
gewesen.
für
Ja,
Impfstoffe und so. Dann wären wir wahrscheinlich alle
so.
durchseucht worden. Ne?
Aber richtig, nicht mit Omikron, sondern mit dem
Ja.
Raw, hier mit
Ja.
Covid-19.
Ja, mit dem ersten, ne? Genau. Okay, als allerletztes vielleicht noch kurz, SAP wurde gefragt, wie wir die Aktie sehen. Ich habe mir gerade bei den Charten so angeschaut. Die ist ja gestern richtig abgesackt auch und kippt auch nach unten weg. Wir sind jetzt unter 110, das war eigentlich immer so eine Bastion. Also wenn sie die jetzt nicht hält auf Schlusskursbasis, sieht es aus kurzfristiger Sicht halt auch nicht mehr so gut aus. Die nächste Marke wären so 100 Euro.
Ja, antizyklisch Richtung 100. So SAP, die ganzen Qualitätsunternehmen, wenn es da mal ein bisschen kracht, dann kann man die gut aufsammeln. Prozyklisch ist oft immer sehr schwierig. Das sind die besten Aktien, die man einfach kauft, wenn es knallt.
Ja, Hammer sind auch nicht mehr sonderlich teuer. Haben jetzt ein KGV von 20 für dieses Jahr. 5,26 € Gewinn werden erwartet. Ist eigentlich echt ganz okay. Also ist auf jeden Fall langfristig weiter haltenswert. Aus Trading-Sicht kein Handlungsbedarf aktuell. Bei einer Panikbewegung unter 100 auf jeden Fall mal dick auf die Watchliste. Also aber aktuell mache ich da nichts. Ich glaube, die hatten ja die Zahlen, da war irgendwie der Cashflow war irgendwie enttäuschend oder irgendwas haben sie da wieder moniert. Ne? Es ist ja aktuell so, das Haar in der Suppe wird gesucht, dann kommt der Abverkauf einfach und da kann man sich auch nicht gegenstellen einfach, weil ja, die Trends sind jetzt einfach intakt nach unten und auch SAP, 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Die 20-Tage-Linie hat sie die letzte Zeit schon gar nicht mehr erobert. Kann man echt ganz schön sehen, wie sie da immer angedotzt ist, aber sie nicht geknackt hat. Nun, jetzt kommt eben der zweite Verlusttag. Ja, wenn sie heute auf 105 geht und dann nochmal eine Panik Richtung 100, dann könnte man es aber echt nochmal probieren. Dann hätte sie jetzt auch 30% vom Hoch verloren. Auch eine SAP ist jetzt schon im Bärenmarkt, glaube ich. Ja, müsste im Bärenmarkt sein. Wie fast alle Aktien. Das ist schon der Wahnsinn. Naja. Okay. Super, dann sind wir, glaube ich, soweit jetzt auch durch. Oder hast du noch irgendwas als Abschluss? Oder?
Ich gucke mal kurz in Discord, ob noch eine Frage reingekommen ist. Nee, ich glaube, wir haben soweit alles abgearbeitet.
Genau. Durch sein. Ne?
Man kann nur als Fazit sagen, wir sind mitten in der Korrektur. Haltet euer Pulver trocken. Es gilt jetzt unbeschadet daraus hervorzugehen. Man muss nicht immer traden. Trading bedeutet oft auch einfach nichts zu tun. Und wenn es nochmal hart zur Sache geht, werden die ersten Rebounds interessant. Wenn es ein bisschen Zeit braucht und auf den aktuellen Niveaus sich ein Boden ausbildet, wird man das auch in Einzelaktien sehen. Und mit Verzögerung kann man auch immer noch Tage später darauf reagieren. Also man muss nicht versuchen oder den Anspruch zu haben, immer das Tief zu treffen oder den ersten Impuls mitzunehmen. Man sieht ja gerade, es ist echt so eine sehr angespannte Situation am Markt, so erratische Bewegungen. Das ist einfach eine Kunst, da zu sagen, diszipliniert zu bleiben. Das ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor beim Trading.
Ja, genau. Eine Frage kam auch wegen Langfristinvestitionen, interessante Einstiege. Dazu machen wir einfach das nächste Mal noch was oder ich mache dazu auch nochmal einen Beitrag. Das ist jetzt dann, muss ich mir auch nochmal jetzt alles anschauen und jetzt vor allen Dingen mal die Berichtssaison erstmal abwarten. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil dort gibt es dann auch neue Impulse. Wer enttäuscht, wer bringt einen guten Ausblick? Und diese Aktien sind natürlich dann auch besonders interessant. Okay, ja, super. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Ne? Trotzdem.
Wohlverdientes Wochenende rückt näher.
Ja, genau. Ich brauche auch Wochenende. Die Woche war teuer, nervig und blöd an der Börse, aber so ist es halt manchmal. Genau. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Optimistisch bleiben und es geht immer weiter und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
So schaut's aus. Bis nächste Woche. Ciao.